Ne? Muss einmal, Entschuldigung, ich muss einmal gucken, wie das. Okay, so, sehr gut. Dann noch einmal. Gut. Genau, ich weiß noch nicht, ob ich es in den letzten Predigten oder in den Gesprächen, die wir hatten, mal habe durchsickern lassen, aber ich bin ein großer Fan von Superheldenfilmen. Und ja, ich führe euch da einmal ein in die Welt der Superhelden. Da gibt es Leute wie Captain America. Der hat so ein Schild und genau damit kämpft er und so und der ist super muskulös. Und ja, der war tatsächlich schon immer so quasi ein Superheld. Der war immer tugendhaft, der hat sich für seine Freunde eingesetzt, der hatte eigentlich keine Fehler. Das Einzige, was ein bisschen ein Fehler war am Anfang, war, dass er sehr dünn war, aber später kriegt er dann so eine Spritze und wird auf einmal super stark und dann kriegt er sozusagen das Update vom Helden zum Superhelden. Und ja, das ist ein bekannter Held. Noch bekannterer Held, den wahrscheinlich jeder hier kennt, ist Superman. Der hat dieses S, dieses bekannte S hier auf der Brust und trägt so ein rotes Cape. Und der ist auch schon seit seiner Geburt ein Superheld. Also der ist auf so einem fremden Planeten groß geworden, wo alle Leute scheinbar Superhelden sind. Der hat von seiner Geburt an super Aussehen, super Charakter und super Kräfte. Der ist super stark, super schnell. Der kann fliegen, kann Autos hochheben und der kann auch Laser aus seinen Augen schießen. Also alles, was man sich als Held wünscht. So. Und ja, ich finde diese beiden Helden und auch viele andere Superhelden finde ich cool. Aber so ein bisschen realitätsfern, abgesehen davon, dass es Fiktion ist. Wenn man das so jetzt als Metapher sieht, ein Held sein, einfach toll sein. Da sind die so ein bisschen schwarz-weiß. Die sind einfach sozusagen fehlerlos. Und ich kann als Mensch oder als Mensch mit Fehlern, kann ich zwar zu ihnen aufsehen und sie bewundern, aber ich kann nie so werden wie sie, weil sie einfach ja so perfekt sind. Und da gibt es aber einen Superhelden oder einen Helden, der sich ein bisschen unterscheidet, und zwar Iron Man. Der heißt, also Iron Man ist der Superheldenname, normalerweise heißt der Tony Stark, das ist sozusagen sein Menschenname. Und ja, der war nicht immer ein Held. Der war tatsächlich zu seinem, zum Anfang seines Werdegangs war der eher ein Bösewicht als ein Held. Der hat nämlich sein Geld, hat er mit Waffen verdient und ja, mit Krieg im Endeffekt. Der war ein berühmter Multimillionär, der ja in Saus und Braus gelebt hat. Der hat jeden Abend sich betrunken und Party gemacht und jeden Tag und jeden Abend eine neue Frau gehabt. Und ja, war eher so ein Bösewicht oder Halotri oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber irgendwann in seinem Leben, genau, da zieht er in den, oder was heißt zieht er, da fährt er einmal in ein Kriegsgebiet, um dort neue Waffen an den Mann zu bringen und neue Waffen zu verkaufen, als plötzlich sein Auto von einer Rakete getroffen wird. Und wie es der Zufall oder das Schicksal will, ist auf dieser Rakete der Name von seiner Firma. Also es ist eine Rakete, die er selbst hergestellt hat und verkauft hat, die jetzt in diesem Kriegsgebiet auf ihn abgefeuert wird von den Terroristen. Also biblisch gesprochen kommt seine eigene Sünde über sein Haupt und seine eigenen Fehler verfolgen ihn. Und wie man sich denken kann, überlebt er diesen Autounfall oder diese Explosion und kommt wieder in seine Heimat durch mehrere Schwierigkeiten, aber im Endeffekt schafft er es, er überlebt und entscheidet sich von da an, ein komplett anderes Leben zu führen. Anstatt Waffen zu verkaufen, möchte er von da an Leute schützen, Leute vor Krieg und Waffen retten. Und dafür baut er sich so einen Superheldenanzug, der aus Eisen ist. Und deshalb heißt er auch Iron Man. Aber das Wichtige ist eben diese Veränderung vom Bösewichten zum Helden. Und die ist zwar immer noch fiktiv und das ist Science Fiction, aber ich finde, sie ist trotzdem deutlich näher an ja unseren oder auch an meinem Erleben von Gut und Böse. Dass es nicht immer so schwarz-weiß ist, sondern eben auch ja, dass sich durch unser Herz zieht und wir meistens eine Mischung aus beiden sind. Und um eine ähnliche Transformation, wie Andreas schon gesagt hat, geht es auch heute in unserem heutigen Bibeltext, den ihr hier schon hinter uns hinter mir seht. Und zwar da geht es um die Bekehrung von Paulus, vom Saulus zum Paulus sozusagen, wie man oft sagt. Aber ja, da geht es eben um seine Bekehrung und ich lese den Text vor. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem allein weisen Gott gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ich bete noch einmal vor der Predigt. Danke, Herr, für diesen Text und ja, für das, was du in Paulus' Leben bewirkt hast. Danke, dass dieser Text noch genauso zu uns spricht wie zu den Christen vor 2000 Jahren. Danke, dass du heute am Wirken bist, Herr, und wir bitten dich einfach darum, dass du unsere Herzen und Augen und Ohren für das öffnest, was du jedem Einzelnen von uns heute sagen möchtest. Bitte segne diese Predigt, bitte segne unsere Gemeinschaft. Amen. Ich finde darüber, wie Paulus hier über seine Bekehrung spricht, finde ich genau einiges interessant. Zuerst einmal finde ich es spannend, wie viel er über sein Leben spricht, also über das, was ihm passiert ist. Es geht eigentlich in dem Text ja hauptsächlich um ihn oder um sein Leben, aber gleichzeitig, wie wenig es dabei um ihn geht. Also er spricht viel von sich, aber wenig über sich. Es geht ihm bei allem scheinbar eher um Gott, also stellt Gott in den Mittelpunkt. Schon in Vers 12 fängt er damit an. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Also seine Transformation, sein ganzes Leben versucht er auf Gott zu beziehen. Er sagt nicht, hey, schaut mal, wie toll ich bin, wie ich mich durch meine eigenen religiösen Anstrengungen selbst gerettet habe, sondern und schaut, wie großartig ich gelebt habe, wie viel ich Bibel gelesen habe und meditiert habe und gebetet und philosophiert habe, um dann selbst die Erleuchtung zu erlangen durch meine eigenen Anstrengungen. Er sagt vielmehr, also wenn er über sich selbst spricht, sagt er vielmehr, schaut her, wie ich Gott mit meinem Leben den Mittelfinger gezeigt habe und schaut, wie ich mich mit meinem Leben und andere damit zugrunde gerichtet habe. Und dann schaut aber auch, wie gütig sich Gott darin erwiesen hat, in meinen Fehlern. Wie gerade darin Gottes Liebe sichtbar wird, wie er mein Leben um 180 Grad herumgewendet hat und mir die Augen für seine Liebe geöffnet hat. Wie Gott mir Hoffnung, Sinn und Kraft gegeben hat, um ihm und anderen zu dienen und um ein Leben mit Perspektive Ewigkeit zu führen. Er sagt, schaut auf mein Leben und schaut, ja, wie durch ein Fenster, durch mein Leben auf Gott. Und ja, fasst Hoffnung, fasst neuen Mut. Seht, wie liebevoll dieser Gott ist. Und das wäre auch der nächste Punkt, der mich an Paulus' Bekehrungszeugnis fasziniert. Er erzählt einmal von seiner Bekehrung, einmal um Gott damit zu ehren, aber auch um uns, der Gemeinde, den Menschen damit zu dienen. Schon in diesen paar Versen erfüllte er quasi das Doppelgebot der Liebe. Er liebt Gott und er liebt seinen Nächsten. Und diesen Punkt möchte ich heute besonders einhämmern, dass Paulus und im Endeffekt auch wir zur Ehre Gottes und zum Wohl für andere Menschen errettet wurden. Paulus wurde sozusagen für dich und für mich gerettet. Darum sagt er auch in Vers 16, deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Also Gott hat natürlich bei Paulus' Bekehrung auch an Paulus selbst gedacht, aber ich finde es verrückt und faszinierend, dass Paulus in seiner Bekehrung sieht, dass Gott darin an uns gedacht hat. Deshalb war Christus mit ihm gnädig. Gott war mit Paulus gnädig für uns, für unsere Errettung. Bevor Paulus auch nur ein Wort sprechen konnte, bevor er auch nur einen Atemzug tätigen konnte oder sündigen konnte, hat Gott schon daran gedacht, ihn zu erretten und durch seine Rettung uns zu retten. So weitreichend sind Gottes Pläne und seine Liebe, ist so groß. In Galater 1, 15 bis 16 sagt Paulus das auch ganz explizit. Dort lesen wir: Aber Gott hatte mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt dazu bestimmt, ihm einmal zu dienen. Als die Zeit dafür gekommen war, ließ er mich seinen Sohn erkennen. Die anderen Völker sollten durch mich von ihm erfahren. Hier steht es also nochmal ganz, ganz klar. Und wie gesagt, es ist nicht nur, dass durch Paulus' Botschaft, also durch das Evangelium, das er verkündigt hat, die Leute und die Menschen gerettet werden sollten und Jesus erkennen sollen, sondern durch sein ganzes Leben, durch seine Bekehrung und durch die Weise, wie er lebt. Also sein Leben und seine Botschaft gehen in gewisser Weise Hand in Hand. Paulus' Veränderung vom Christusmörder oder Christenmörder zum Christusverkündiger ist sozusagen selbst das Evangelium. Da braucht man gar keine Worte. Darin können wir nämlich erkennen, dass es einen Gott gibt, der in der Welt am Wirken ist, um gottlose Menschen zu sich zu retten. Gottlose Menschen wie uns alle, wie Paulus und ja, jeden anderen Menschen. Und das klingt, oder das ist schön und klingt auch schön, aber ich finde es auf dem ersten oder beim zweiten Gedanken ist es gar nicht so leicht zu schlucken, denn nur weil Gott so gnädig und geduldig und barmherzig und all diese Sachen ist, die Paulus hier sagt, und uns Menschen nicht bei jedem Fehler direkt den Chaos macht, ist die Welt im Endeffekt auch so ein schwieriger, grausamer Ort. Nur weil Gott uns eben eher geduldig mit uns ist und uns Zeit lässt, dass wir zur Besinnung kommen, passieren so viele schlimme Sachen. Wenn wir uns also fragen, warum lässt Gott das Leid zu, sollten wir uns eigentlich viel eher fragen, warum lässt Gott uns Menschen zu und unsere Fehler? Und da sagt dieser Text und die Bibel, weil Gott so gnädig und liebevoll mit uns ist. Also Gottes Liebe und Gnade und Geduld sind der Grund für das Leid in der Welt. Auch wenn das jetzt erstmal ein bisschen paradox klingt, aber ihr wisst, was ich meine. Paulus selbst hat, wie gesagt, ein sehr gottloses Leben geführt, wo er sehr viel Leid verursacht hat. In gewisser Weise war er sowas wie ein IS-Attentäter oder ein Taliban. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, wie er für seinen jüdischen Glauben Judenchristen, also im Endeffekt Leute von seinem eigenen Volk, wie er die verfolgt hat und getötet hat. Und zwar gezielt und mit System. Aber dann, das sehen wir in Apostelgeschichte 9, hat Paulus eine Christusvision. Also er sieht den auferstandenen Christus und er erkennt in dieser Vision, dass er den Gott und Gottes Gemeinde verfolgt, den er eigentlich verteidigen möchte, den Gott Israels. Und das Spannende dabei ist, dass Christus in diesem Ereignis sagt: Paulus, warum verfolgst du mich? Da sagt Christus, also Jesus im Endeffekt, dass Paulus verfolgt die Gemeinde, er tötet Christen, und Christus ist so sehr mit uns Menschen verbunden, Gott ist so sehr mit uns verbunden, dass das Leid, das Paulus der Gemeinde zufügt, dass er das auch Gott und Jesus zufügt. Und das ist noch krasser, wenn man sich darüber nachdenkt, warum lässt Gott Leiden zu, dass er selbst bereit ist, Leid auf sich zu nehmen. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Worauf ich hinaus will, ist, dass Paulus in dieser Stelle bekehrt wurde mit Gottes Hilfe oder durch Gottes Kraft. Und von da an fing er an, Jesus Christus als Gott und Retter zu verkündigen, anstatt ihn und seine Gemeinde zu verfolgen. Und ja, wie gesagt, den Bekehrungsteil finden wir ganz schön und gut, aber bei dem Teil davor fragt man sich oft, musste das sein, Gott? Hätte man das nicht irgendwie umgehen können? Hätte man Paulus nicht vorher bekehren können? Musste das ganze Leid und Mord und die Christenverfolgung, musste das passieren, damit man deine Güte und deine Liebe sieht? Aber Paulus selbst sagt, wie gesagt, in dem Galaterbrief und auch in dem anderen Timotheusbrief, als die Zeit dafür gekommen war, also genau zur rechten Zeit, ließ Gott mich seinen Sohn erkennen und hat Gott mich bekehrt. Aber warum war das die rechte Zeit, fragt man sich. Und da gibt uns der heutige Predigttext, mit dem ich angefangen habe, eben die entscheidende Antwort, oder füllt dieses Puzzle aus. Paulus sagt dort: An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Also hat Gott mit Paulus' Bekehrung so lange gewartet, Gott hat so viel Leid zugelassen und all das Schlimme, was Paulus eben auch getan hat, damit durch die Bekehrung am Ende des Tages alle Menschen sehen, wie gütig und wie geduldig Gott ist und dass niemand zu verloren ist für seine Gnade und dass wir eben komplett auf ihn angewiesen sind, dass wir ohne ihn in die Irre gehen und ja, das Leben kaputt machen. Und diese Geduld und diese Liebe, die sehen wir besonders stark am Kreuz. Am Kreuz sehen wir, wie langmütig Gott mit unseren Fehlern und Sünden ist. Am Kreuz sehen wir, dass Gott sogar bereit war, Mensch zu werden, um das Leid und den Tod, den wir verursachen, auf sich zu nehmen, obwohl er selbst unschuldig ist. Und all das tut er, wie gesagt, weil er uns liebt und weil er uns retten möchte. Denn jedes Mal, wenn wir einen anderen Menschen verletzen, wenn wir sündigen, lügen, betrügen, was auch immer, verletzen wir im Endeffekt Gott damit. Doch Gott nimmt am Kreuz all die Verletzungen und all das Leid auf sich und verwandelt sie mit seiner Gnade und mit seiner Liebe. Dafür ist Jesus gestorben und auferstanden. Wenn du also gerade am Verzweifeln bist und denkst, dass deine Sünde dich irgendwie ins Abseits befördert hätte oder dass du zu oft gesündigt hättest, dann ja, sollst du nicht denken, dass deine Fehler und Vergehen größer sind als Gottes Erbarmen und größer sind als das Kreuz. Gott kann und möchte jeden Einzelnen von uns heilen und er lädt uns jeden Tag, jede Sekunde dazu ein, zu ihm zu kommen. Wir sollen nicht in unserer Schuld und in unseren Fehlern stecken bleiben und darin verzweifeln. Wir können Gott einfach um Hilfe bitten und unsere Fehler vor ihm bringen und er wird uns die nötige Kraft geben, um ihm weiter nachzufolgen. Und vielleicht sagt sich der eine oder andere hier, dass dieser Text nur für Christen vor ihrer Bekehrung gilt, weil Paulus ja im Endeffekt auch von dem Ereignis vor seiner Bekehrung spricht und dass man nach der Bekehrung, ja, dass es alles perfekt laufen muss und man sich keine Fehler mehr erlauben darf. Da möchte ich dich oder wer auch immer diese Frage sich stellt, einmal hinterfragen, weil Gott ändert sich nicht. Wir lesen in der Bibel, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und Gott ist nicht vor unserer Bekehrung ein liebevoller und barmherziger Vater und dann nach unserer Bekehrung auf einmal ja so ein tyrannischer Herrscher, der keine Fehler mehr verzeiht. Wir können nichts tun, ja, damit Gott uns mehr liebt und wir können auch nichts tun, damit er uns weniger liebt. Er liebt uns jeden Moment mit derselben unendlichen Liebe. Das sollten wir nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln. Also Gott, in Gottes Liebe ist ihm nicht egal, was wir machen. Er liebt uns sozusagen so sehr, dass er uns annimmt, wo wir sind, auch in unseren Fehlern. Er liebt uns aber zu sehr, um uns da zu lassen. Er möchte uns ja verändern. Er möchte ja, dass unser Leben gelingt. Und Sünde zerstört unser Leben. Und wir können deshalb zu ihm kommen und seine Liebe empfangen und ihn darum bitten, dass er uns hilft, immer mehr die Sünde in unserem Leben zu überwinden. Also ist der Text einmal eine Ermutigung für uns, wenn wir in diesem Sinne am Verzweifeln sind oder für unseren eigenen Glauben, aber auch wenn wir ja damit zu kämpfen haben, warum uns nahestehende Menschen nicht glauben, warum Freunde von uns nicht glauben und wenn wir denken, dass diese Menschen zu weit weg sind für Gottes Gnade und Liebe, dass sie sich bestimmt niemals mehr bekehrt werden oder dass sie niemals mehr gerettet werden, dann ja gibt uns dieser Text hier Hoffnung. Kein Mensch ist zu verloren für Gottes Rettung. Das sehen wir am Kreuz, das sehen wir an Paulus Leben und das verheißt uns dieser Text. In einer Sekunde auf die andere kann Gott ein Leben komplett umkehren und ja einen Scherbenhaufen wieder zusammenfügen. Und hier möchte ich auch einmal aus meinem eigenen Erleben erzählen. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal angedeutet, als ich das erste Mal hier war, aber ich gehe da noch mal kurz auf meine Bekehrung ein. Ich habe die ersten 19 Jahre meines Lebens nicht an Gott geglaubt und bin auch nicht in einer gläubigen Familie groß geworden. Also ich hatte eigentlich gar keinen Kontakt zu Jesus oder zur Gemeinde oder zum Glauben und ja, war sowas wie ein Nihilist. Also ich habe an nichts geglaubt. Ich dachte, man ist tot und dann ist einfach gar nichts mehr. Aber selbst wenn ich nicht an Gott geglaubt habe, habe ich irgendwie schon immer nach ihm gesucht. Und das habe ich zwar nicht bewusst gemacht, aber unterbewusst, weil ich immer eine Sehnsucht oder ein Verlangen in mir hatte nach Glück und ich das nicht von Natur aus in mir hatte. Ich habe es in Dingen außerhalb von mir gesucht. Ich habe Dinge gebraucht, die mich glücklich machen und habe nach Glück gesucht. Und damit habe ich im Endeffekt bestätigt, dass ich etwas, ja, etwas anderes, etwas außerhalb von mir brauche, was mich vollkommen macht. Und ich glaube, diese Suche nach etwas, was uns vollkommen macht, ist die Suche nach Gott. Aber ich habe da danach nicht, nach meinem Glück habe ich nicht bei Gott gesucht, sondern in irdischen Dingen. Ich habe viele Drogen genommen, ich habe Party gemacht und was man halt so sich so vorstellen kann bei Jugendlichen und ja, bin eben vielen weltlichen Freuden hinterhergerannt, die einem halt irgendwie Freude verheißen, aber das eben nur kurzfristig einem Freude geben, einen aber immer abhängiger machen und immer leerer zurücklassen. Und ja, so bin ich tatsächlich auch in eine Abhängigkeit geraten und 2019, also mit 19 Jahren, hatte ich dann einen Nervenzusammenbruch, weil die Drogen meine Psyche sehr kaputt gemacht haben. Ich hatte damals mit Panikattacken und mit Angststörungen zu kämpfen, was bis heute immer noch ein Struggle ist, der aber mit Gottes Gnade besser geworden ist. Aber eben 2019 war so ziemlich der Tiefpunkt meines Lebens. Aber damals habe ich nicht aufgegeben, sondern irgendwas in mir hat mir gesagt, dass es trotzdem noch Hoffnung und Sinn im Leben gibt und dass es Glück gibt und dass es wieder besser werden kann. Und ich glaube, diese Stimme in mir, das war im Endeffekt Gottes Stimme, die mich zu, ja, wo sich Gott, mich Gott zu sich geführt hat. Und ich bin dieser Stimme nachgegangen. Ich habe nach unterschiedlichen Wegen, die Sinn verheißen, gesucht oder auf den Wegen gesucht und war aber nicht wirklich mit vielen von diesen Dingen zufrieden. Also das waren eher am Anfang so fernöstliche Sachen, New Age. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff hier Leuten was sagt, aber es ist so ein bisschen esoterisch und buddhistisch und man muss sich durch eigene Kraft und durch eigene Meditation und was auch immer, kann man sich selbst retten. Aber das habe ich gemerkt, das stimmt nicht, das klappt nicht und das war nicht das, wonach ich gesucht habe. Ich habe nach was gesucht, wo ich in Anführungszeichen ja hundertprozentige Sicherheit habe oder sehr mehr Sicherheit habt, wo ich mir klarer bin, das ist die Wahrheit. Und wie ihr euch denken könnt, kam früher oder später für mich nur noch ein Weg in Frage. Und dieser Weg kam mir eine lange Zeit total absurd vor. Also ich fand es einfach komisch, dass Gott in einem Buch zu mir spricht oder dass ich über Gott in einem Buch lese und dass eine Person, die vor 2000 Jahren mal existiert hat, Gott ist und für mich gestorben ist oder Gottes Sohn. Und deshalb habe ich auch als allerletztes erst in die Bibel geguckt. Aber das war meine letzte Hoffnung auf nach Sinn und nach Glück und nach Rettung. Und dann habe ich eben angefangen, in der Bibel zu lesen und habe geguckt, ob ich darin die Antworten finde, nach denen ich suche. Und tatsächlich hat die Bibel so zu mir gesprochen wie ja nichts anderes davor, wie kein Guru im Internet oder irgendwelche anderen Sachen, sondern die Bibel hat auf so eine Weise mit meiner Lebenserfahrung und mit dem, wonach ich gesucht hat, so zusammengegangen, dass ich wusste, okay, wenn irgendetwas oder irgendwelche Menschen oder irgendein Text die Wahrheit über Gott sagt, dann sind es die Menschen und die Texte, die ich in der Bibel finde. Ich habe in meinem eigenen Leben erfahren, dass ich ein Sünder bin, dass ich ohne Gott in die Irre gehe, dass ich es nicht aus eigener Kraft schaffen kann, dass ich ja mein Leben ohne Gott kaputt mache, zur Hölle mache und dass ich auf Gottes Hilfe und Rettung angewiesen bin. Und ja, das hat mich so sehr getroffen und so sehr mit meinem Leben übereingestimmt, dass ich angefangen habe zu beten und sozusagen mich wie einen Strohhalm an dieser Hoffnung und an dieser Verheißung der Bibel festgehalten habe, dass dieser Gott, dieser Jesus, dass der immer noch lebt und dass der Gebete erhört und Menschen rettet. Und ja, auf wundersame Weise hat Gott meine Gebete erhört und mein Herz für sein Reden geöffnet. Er hat durch sein Wort, eben durch die Bibel zu mir gesprochen. Er hat mir aber auch Leute an die Seite gestellt, die mir genau zur richtigen Zeit genau die Sachen gesagt haben, die ich von Gott hören musste. Und so hat Gott innerlich und äußerlich in mir Heilung und Wachstum bewirkt. Und seither, also seit 4 Jahren, seit 5 Jahren ungefähr, 4,5, bin ich Christ. Und das ist wirklich, wirklich verrückt. Und hätte mir jemand das vor 5 Jahren oder damals gesagt, dass ich heute hier stehen würde, predigen würde, dass ich Theologie studieren würde, hätte ich ihm wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Und ja, natürlich habe ich seit meiner Bekehrung auch immer wieder Fehler gemacht und ja, aber Gott war auch da gnädig und Gott hat auch das nie so weit gehen lassen, dass ich von ihm abfalle, sondern dass ich immer wieder zu ihm komme und an ihm dranbleibe. Und das hat mir eben Heilung, ja, Heilung in meinem Leben bewirkt. Gottes Kraft, Gottes Geist und dass Gott eben alle Dinge zum Guten fügt. Und damit möchte ich uns nochmal ermutigen, dass das, was dieser Text hier sagt, stimmt. Wenn nur weil es eben einen Gott gibt, der in der Welt am Wirken ist, weil Jesus Christus in die Welt gekommen ist und weil Jesus Christus heute in der Welt wirkt und Menschen zu sich führt, konnte ich errettet werden, konnte Paulus errettet werden, könnten wir errettet werden. Wenn die Dinge dem Zufall überlassen wären, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht Christ, würde ich wahrscheinlich heute hier nicht stehen. Und Paulus und viele andere von uns wahrscheinlich auch nicht. Und das Interessante dabei ist, oder das Verrückte, dass Gott scheinbar gerade die Menschen rettet, die ihr Leben besonders an die Wand gefahren haben. Also oder das, so ist es zumindest in meiner Erfahrung, dass Gott besonders gerne die aussucht, die besonders viel Mist bauen und die viel sündigen, weil gerade darin Gottes Liebe und sein Licht gerade in unserer Finsternis umso sichtbarer werden kann. Und in unserer Schwäche kann seine Kraft umso stärker gesehen werden. Denn darum geht es Gott im Endeffekt. Bei jeder Bekehrung, bei allem, was er tut. Wir sollen in allem sehen, dass Gott gut ist, dass er liebevoll ist und dass wir komplett auf ihn angewiesen sind, dass wir ihn für alles brauchen. Deshalb endet Paulus seinen Bericht oder seinen Bekehrungsbericht mit einem Lobpreis Gottes. Er sagt, Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem alleinweisen Gott gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Also gib Paulus Gott für seine Bekehrung und für alles die Ehre. Er hätte ja auch schreiben können, guck mal Leute, wie ich mich gerettet habe, wie ich mich selbst aus dem Mist gezogen habe. Von außen hätte seine Bekehrung vielleicht auch so ausgesehen. Die Leute haben gesehen, okay, Paulus war gestern noch jemand, der Christen verfolgt hat. Irgendwas hat sich in seinem Leben geändert. Der hat vielleicht eine Entscheidung getroffen, dass er von nun an ein besserer Mensch werden möchte oder was auch immer. So würde es von außen aussehen. Aber Paulus sagt, nein, das lag nicht an mir. Das lag nicht an meiner Anstrengung, sondern es lag daran, dass Gott in mir und an mir gewirkt hat. Dass er mir die Kraft gegeben hat, das Gute zu tun. Dass Gott sich über mich erbarmt hat. Dass Gott mir Glauben und Liebe geschenkt hat, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Paulus sagt sozusagen, dass, was ich gerade sozusagen schon betont habe, dass alles von Gottes Gnade und Gottes Liebe abhängt, auch unsere Bekehrung. Und das ist, wie gesagt, eine gute Botschaft für uns. Denn wenn die Dinge einfach so in der Welt dem Zufall überlassen wären, wenn Gott nicht in der Welt wirken würde und Menschen zu sich rufen würde, dann wären wir verloren. Dann hätte sich Paulus nicht bekehrt, dann hätten wir alle uns nicht bekehrt. Und ja, aber zum Glück, und da können wir dankbar sein und uns immer mehr freuen, wirkt Gott in der Welt. Und deshalb werden Menschen bis heute gerettet. Menschen, bei denen es vielleicht auch manchmal so aussieht, als könnten sie niemals errettet werden. Das kann, wie gesagt, unter ganz normalen Gegebenheiten passieren. Das kann auf einer Freizeit passieren. Das kann, wenn ich die Bibel lese, passieren. Das kann, wenn ich eine Predigt höre, passieren. Wenn mir ein Freund davon erzählt, kann ich mich bekehren, kann Gott mir die Augen öffnen und mich für seine Liebe öffnen. Das kann aber auch ganz spektakuläre Ereignisse sein, wie die bei Paulus, wo man im Nachhinein sagt, das war ein Wunder. Wie kann aus so etwas werden? Wie kann aus einem Christenmörder plötzlich jemand werden, der Christus predigt? Und das geht nur, weil Gott derjenige ist, der wirkt und der in unserem Leben und in allem am Wirken ist. Das lesen wir auch im Epheserbrief, im ersten Kapitel, Vers 1 bis 12, auch von Paulus. Dort schreibt Paulus, in ihm sind wir auch als Erben vorherbestimmt, nach dem Plan dessen, der alles so bewirkt, wie es in seinem Willen beschließt. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Genau. Also Paulus sagt, dass wir vorherbestimmt sind. Das ist, glaube ich, eine bisschen andere Übersetzung. Aber steht hier in einer Übersetzung und es ist auch im griechischen Text, dass Gott uns vorherbestimmt hat zum Erbe. Also Gott hat uns dazu vorherbestimmt, ewiges Leben mit ihm zu haben. Und das nur, weil Gott alles nach seinem Plan und nach seinem Willen wirkt. Genau das, was ich gesagt habe. Und die Frage ist, was ist Gottes Plan? Gottes Plan ist, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden und zu Christus kommen. Und ja, das ist krass. Das sollten wir uns auch für unsere Bekehrung immer wieder bewusst machen. Wenn wir jetzt gerade an Jesus glauben, in diesem Moment, wenn wir mit ihm in einer Beziehung leben, dann nur, weil Gott das so wollte, nach seinem Plan, weil er es in diesem Moment möchte. Wir waren blind für Gott, wir waren in unserer Sünde gefangen und wären wirklich, ja, wie die Bibel sagt, wären in die Hölle gegangen, hätten unser Leben hier und in Ewigkeit kaputt gemacht. Wir hätten die Ewigkeit getrennt von Gott verbracht. Aber weil Gott uns so sehr liebt und weil Gott ja nach seinem Willen in der Welt wirkt, hat er uns die Augen für sich geöffnet. Und wir werden von nun an bis in alle Ewigkeit mit diesem Gott verbunden bleiben, weil er dafür Sorge trägt, weil er in uns Glauben bewirkt hat, weil er jetzt gerade in uns Glauben bewirkt und weil er das in Ewigkeit tun wird und alle Dinge in unserem Leben und an unserem Leben so bewirkt, dass wir bei ihm bleiben. Deshalb schreibt Paulus auch in Epheser 1,12, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Also uns bleibt nichts anderes übrig in unserer Bekehrung, als Gott zu danken, weil es alles ein Geschenk ist. Unser ganzes Leben ist ein Geschenk, unsere Rettung ist ein Geschenk, unsere Beziehung zu Gott ist ein Geschenk. Deshalb sind wir nur zum Dank bestimmt. Das ist das Einzige, was wir tun können. Und gerade weil Gott in einem wirkt und ja, uns zu sich führt, sind wir auch heute hier versammelt. Also wenn wir uns fragen, was ist der Grund, warum ich gerade hier bin in dieser Predigt, aber auch in jedem anderen Ereignis in meinem Leben, dann ist es kein Zufall, egal wo ich bin, sondern alles geschieht zu Gottes Ehre, zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Gott wirkt in einem damit und bringt uns auch heute hier in der als Gemeinde zusammen, damit wir mehr von ihm sehen, damit wir mehr von ihm hören und ihm mehr vertrauen, damit wir ihm für alles in unserem Leben in Ewigkeit danken. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen, dafür wirkt Jesus in der Welt und dafür hat Gott Paulus bekehrt. Aber dafür hat Gott eben auch uns bekehrt und das bringt mich zum letzten Punkt meiner Predigt. Jeder von uns, der an Jesus glaubt, hatte irgendwo in seinem Leben einen Paulus oder seinen eigenen Paulus. Also Menschen oder Situationen oder Bücher oder Vorträge, durch die Gott gewirkt hat und durch die Gott uns zu sich geführt hat, auf lang oder kurz. Und das ist toll und dafür sollten wir Gott danken. Und ja, das sollte uns dazu führen, dass wir denken, okay, wir brauchen mehr von solchen Paulusen oder von solchen Paulus-Momenten. Und das bestätigt auch, was der Text sagt. Wir haben einen lebendigen Gott, der eben in einem wirkt, um Menschen zu retten. Und er wirkt eben besonders durch Menschen. Also er wirkt natürlich auch durch die Natur und wenn man sich die Natur anguckt und sieht, oh, das Gott kann der Menschen auch die Augen öffnen, aber er wirkt vor allem durch uns Menschen. Wir können am besten Gott widerspiegeln und zwar durch Menschen wie dich und mich. Wir müssen keine Paulusse sein, wir müssen auch keine spektakulären Bekehrungserlebnisse haben wie Paulus, wir müssen auch kein Missionar oder Apostel oder sonst irgendetwas sein, sondern wir müssen einfach ja Menschen sein, die mit Gott in einer Beziehung leben, die gesehen haben, wie gut Gott ist und die erlebt haben, wie Gott uns die Augen für sich öffnet, die ihn besser kennenlernen, die ihn im Alltag erfahren und ja, dann haben wir schon genug zu erzählen. Dann kann unser Leben ein Zeugnis davon sein, dass es einen liebevollen Gott gibt, der Menschen rettet. Und dieses Zeugnis können wir, egal wo wir sind, geben. Egal, ob wir auf der Arbeit sind, egal, ob wir mit unseren Freunden unterwegs sind oder mit unseren Familien. Wir können überall unser persönliches entweder unser persönliches Glaubenszeugnis teilen oder wir können auch einfach davon erzählen, wie gütig dieser Gott zu uns ist, wie wir erleben, wie er unsere Gebete erhört, wie wir erleben, wie er uns hilft in Krisenzeiten und wie er uns Hoffnung und all diese Dinge gibt. Und ja, das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir immer mehr Gott zeigen mit unserem Leben, weil eben die meisten Menschen Jesus noch nicht kennen und nicht wissen, dass es so einen Gott gibt, der in der Welt wirkt, denen die Augen geöffnet werden müssen. Und wir müssen diese Menschen darauf aufmerksam machen. Und das muss eben nicht nur mit Worten geschehen, das soll mit unserem ganzen Leben und auch mit unseren Taten ausgedrückt werden. Wir sollen zum Beispiel dort Gutes tun und die Extrameile gehen und Opfer bringen, wo andere Menschen, die Gott nicht kennen, längst sagen würden, ja, hier muss ich an mich denken oder hier muss ich an meine Grenzen denken. Wir sollen und können extrem großzügig sein, mit unserem gesamten Leben, mit unserem Besitz, mit unseren Gütern und mit unserer Zeit, wo andere das gar nicht könnten, weil sie denken, sie müssen sich an ihrem Leben festklammern, weil sie denken, ihr Leben ist begrenzt. Aber wir müssen das und können das eben nicht tun, weil wir wissen, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der sich um uns kümmert, der uns ewiges Leben gegeben hat, der uns beschenkt und uns versorgt. Und ja, deshalb können wir eben auch zum Beispiel großzügig leben, weil wir diese Gewissheit haben und weil wir wissen, dass dieser Gott lebendig ist und uns versorgt. Deshalb können wir nicht, ja, müssen wir keine Angst davor haben, irgendwas zu verlieren, nicht mal unser Leben, wenn wir uns für andere aufopferungsvoll einsetzen, weil wir diesen Gott kennen. Und andere Menschen kennen diesen Gott eben nicht und haben eben kein Vertrauen zu diesem Gott. Und deshalb müssen wir ihnen unseren Glauben mit Gottes Hilfe zeigen. Also unser ganzes Leben soll unseren Glauben zeigen. Es soll nicht nur ein Wortglaube sein, sondern ein Tatenglaube. Und dann werden die Menschen sich um uns herum wundern. Die werden sich fragen, warum hat Karl oder wer auch immer, wieso verhält er sich auf einmal so komisch? Der hat letzte Woche oder letztes Jahr hat er doch noch Partys genommen, Drogen genommen und Party gemacht und war der größte Egoist. Warum verhält er sich auf einmal so komisch? Und was erzählt er von diesem Gott? Und hier können wir dann von Jesus Langmut erzählen, wie sehr er uns liebt und wie sehr er uns verändert und wie er ja, das mit seiner Gnade und Kraft tut. Und so können wir Gott eben die Ehre geben und anderen Menschen dienen. Und andere Menschen können durch unseren Glauben zum Glauben kommen, durch unser Leben, durch unsere Taten, durch unsere Worte gerettet werden. Dadurch wirkt Gott. Und das ist natürlich nicht immer einfach und wir sind darin nicht perfekt und werden auch nie perfekt sein. Wir machen oft Fehler. Aber ja, wir sind eben auch nicht auf uns alleine angewiesen. Genau wie Paulus sagt, Gott hat mir die Kraft für meinen Dienst gegeben. Gott, genau, in Vers 12. Und wie Paulus sagt, dass Gott ihm die Liebe und den Glauben gegeben hat, so tut er das auch mit uns. Wir können Gott darum bitten, dass er uns ja mehr die Augen für seine Verheißung öffnet und dass es nicht nur Kopfglaube, sondern auch Herzglaube ist, der uns ja Kraft gibt und uns dazu befähigt, wirklich aktiv unseren Glauben zu leben, weil wir diese Gewissheit haben, nichts kann mich von Gott trennen. Und ja, wenn wir das tun, dann können wir genauso wie Paulus sagen, genauso Zeugnis sein wie Paulus und sagen, an mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Lasst uns Gott darum bitten. Amen.